Interviews eingeladen, um zum Kommunismus zu sprechen. Und das ist nicht ganz einfach, insofern, als dass die Frage ist, was wird erwartet, wenn man unter den Begriff einlädt. Also gibt es die Erwartung, dass über die Vorstellung, was kommunistische Politik ist, gesprochen wird? Gibt es die Vorstellung, was die Theorie, die mit der kommunistischen Bewegung verknüpft ist? Gibt es die Vorstellung, was die Zielvorstellung einer kommunistischen Gesellschaft ist? Das wird alles im Regelfall unter dem Begriff Kommunismus verwendet. Ich werde versuchen, alles so ein bisschen anzuschneiden. Und ich werde das im Vortrag weitestgehend machen, indem ich so Klassiker-Zitate hier an die Wand werfe, die dann teilweise vorlesen werde und dann versuchen werde, auf Basis der Zitate, die dann häufig auch schon zumindest ausdrucksweise bekannt sind, den jeweiligen Aspekt versuchen zu erläutern. Das ist so ein bisschen das Programm. Ich hoffe, es dauert nicht zu lange. Genau. Und wenn Verständnisfragen sind, würde ich um ein Handzeichen bitten. Dann würde ich mich unterbrechen an der passenden Stelle, mir die Frage anhören, beurteilen, ob ich es für eine Verständnisfrage halte, sie gleich beantworten. Oder wenn ich das Gefühl habe, das ist eher eine Diskussionsfrage, dann würde ich die einfach nach hinten stellen für die Diskussion hinten dran, ob das okay ist. Genau. So, jetzt muss ich hier rüber. So. Und ich fange mit dem Begriff an, weil das meiste, was ich machen werde, ist verknüpft von den Zitaten mit Marx oder mit an Marx anschließenden Autoren, weil das dasjenige ist, was die kommunistische Bewegung ab Mitte des 19. Jahrhunderts sozusagen als Theorie geprägt hat. Der Begriff ist aber älter und kommt Ende des 18. Jahrhunderts auf. Der erste, der klassischerweise dafür hinzugezogen wird, als jemand, der zwar nicht Kommunist oder Kommunismus sagt, aber der eine kommunautische Philosophie formuliert und über die Kommune spricht, ist Victor Dupuy, oder wie auch immer man das ausspricht, Dupuy, französischer Theoretiker, der vor der Französischen Revolution arbeitet und unter dem Begriff der Kommune den Gedanken entfaltet, wie es hier steht, alle wirtschaftlichen materiellen Produkte werden zwischen den Einwohnern der Kommune geteilt, sodass allen alle Arbeit zugute kommt. Und das ist ungefähr die Vorstellung, die mit dem Begriff Kommunismus erstmal diffus verbunden wird, als Bezeichnung für, als Fremdbezeichnung, später auch als Eigenbezeichnung für Angehörige politischer Bewegungen, die bestimmte Positionen vertreten, die weitestgehend darauf beruhen, dass das Privateigentum abgeschafft wird, dass es eine Güterteilung gibt, eine gemeinsame Verwaltung des Produzierten. In Frankreich in der Zeit. Und so ist es auch sozusagen, das ist auch der Begriff, auf den Marx dann stößt, den Marx dann selber übernimmt. Der vielleicht bedeutendste Kommunist des frühen 19. Jahrhunderts ist dann Auguste Blanqui. Es ist eine Art Berufsrevolutionär, der eigentlich in allen wichtigen Aufständen, Revolten, Revolutionen des 19. Jahrhunderts beteiligt war. Also 1830, 1848, 1838, die gescheiterte und dann bei der Pariser Kommune. Und zwischendurch sitzt er im Gefängnis. Also der sitzt 28 Jahre seines Lebens sitzt er im Gefängnis. Wenn er rauskommt, organisiert er irgendwo einen Aufstand. Das klappt mehr oder weniger gut. Und der vertritt auch, ist auch sozusagen jemand, der die Position vertritt, die das individuelle Eigentum, das Privateigentum abzuschaffen, die Güter gemeinsam zu verwalten als die Zielvorstellung seiner Politik. Und er ist derjenige sozusagen, von dem der Begriff des Kommunismus aufgegriffen wird, um den Bund der Kommunisten zu benennen. Das ist eine letztlich Exilorganisation von Arbeitern, wenigen Arbeiterinnen, die auf den Bund der Gerechten und die wieder auf den Bund der Geächteten zurück. Das sind so Geheimbünde letztlich, wo sich politische Arbeiter im Exil organisieren. Marx stößt da dann irgendwann zu und das ist auch der Kontext, für den das Manifest der Kommunistischen Partei geschrieben wird, 1848. Genau, und der Begriff Kommunismus kommt da sozusagen, wird da von Auguste Blanqui aufgenommen, der zu der Zeit sozusagen der bekannteste Kommunist war. Das ist sozusagen die Grundlage des Begriffs, die Grundrichtung, um die sich jetzt die anderen Sachen gruppieren, die dann jeweils eben diese einzelnen Aspekte beleuchten sollen. Das erste der Zitaten Also aus der Einleitung der Kritik der hegelischen Rechtsphilosophie, eines dieser berühmten Marx-Zitate. Insbesondere der erste Halbsatz und der letzte Satz dieses Zitats, ich lese das mal ganz vor. Die Waffe der Kritik kann allerdings die Kritik der Waffen nicht ersetzen. Die materielle Gewalt muss gestürzt werden durch materielle Gewalt. Allein auch die Theorie wird zur materiellen Gewalt, sobald sie die Massen ergreift. Die Theorie ist fähig, die Massen zu ergreifen, sobald sie ad hominem demonstriert, und sie demonstriert ad hominem, sobald sie radikal wird. Radikal sein heißt die Sache an der Wurzel fassen, die Wurzel für die Menschen ist aber der Mensch selbst. Und was Marx hier formuliert, ist seine Begründung, warum er den Kontext, in dem er vorher theoretisch aktiv war, den Linkshegelianismus, also eine sozusagen radikale Philosophie, verlässt und ein anderes Programm vorschlägt, das nicht rein theoretisch ist. Und gleichzeitig formuliert er darin das Verständnis, sozusagen, das für den Kommunismus grundlegend wird, also für die kommunistische Bewegung grundlegend wird, das Verhältnis sozusagen, dass Theorie und Praxis miteinander zu tun haben. Und die Idee ist einerseits, das ist in diesem ersten Satz, nach bis zum zweiten Komma sozusagen drin, zu sagen, Theorie allein verändert nichts. Und dann aber hört der Satz nicht nach materieller Gewalt auf, sondern wird ergänzt dadurch, dass gleichzeitig aber Theorie eine praktische Wirksamkeit hat, sofern sie sich popularisiert. Der zweite Teil des Zitats ist sozusagen das, was dann klassischerweise verstanden wird, wenn man davon spricht, dass kommunistische Theorie eine materialistische Theorie ist. Das formuliert Marx ja auch in Kritik, wie gesagt, steht ja drunter an Hegel, also an etwas, was klassischerweise als Idealismus bezeichnet wird, wo die Idee ist zu sagen, um die Verhältnisse zu verstehen, um eine Theorie zu formulieren, eine Kritik zu formulieren, müssen die Verhältnisse vom Menschen aus verstanden werden. Also nicht von einer Idee, die man hat, wie etwas sein sollte, oder von einer Gottesvorstellung oder von irgendwelchen anderen abstrakten Konzepten, sondern vom Menschen, und es gibt andere Stellen, wo es dann noch spezifiziert wird, wo es darum geht, dass es um den tätigen Menschen geht, also von der Art und Weise, wie Menschen handeln und interagieren. Das ist eine Idee, die hat Marx nicht, die führt Marx nicht ein, sozusagen. Das ist eine Idee, die wird im frühen 19. Jahrhundert entwickelt in der Kritik an Hegel und da dann hauptsächlich auf die Religion angewandt. Populärster Vertreter oder bekanntester Vertreter da ist Feuerbach. Der eine Religionskritik formuliert, wo er versucht darzustellen, dass seine These Gott nicht wirklich existiert, sondern eine Projektion ist, wie Menschen sich sozusagen sich selber vorstellen, wie Menschen sich das Menschenmögliche vorstellen und das aber sozusagen sich als Wesen außerhalb von ihnen selbst vorstellen. Und er formuliert dann eine Kritik, um auch zu sagen, nein, das ist eigentlich eine Projektion. Eigentlich steckt das in Menschen drin, diese Möglichkeiten, also gerecht zu sein, gut zu sein, was auch immer zu sein. Natur beherrschen, der verschiedene Gottesvorstellungen, die man so verstehen kann. Diese Idee greift Marx auf, verallgemeinert sie aber von der Religion sozusagen auf die Frage, wie man Gesellschaft verstehen soll. Und das führt dann dazu, dass das führt sozusagen, diese zweite Hälfte des Zitats ist auch die Begründung für die erste Hälfte des Zitats. Weil wenn es auf einmal sozusagen darum geht, dass die Theorie von den Menschen ausgehen soll, dann kann sie sich nicht von den Lebensverhältnissen der konkreten Menschen unabhängig einfach am Schreibtisch zufrieden geben, ist die Idee dahinter. Und das ist sozusagen die Bewegung, die Marx macht, als jemand, der Philosophie studiert hat, Bücher geschrieben hat, eine akademische Karriere mal angestrebt hat. Das ist aus politischen Gründen dann nichts geworden, weil er aufgrund seiner politischen Aktivität quasi so keinen Job bekommen hat. Warum er von dieser Position sozusagen in die Praxis drängt. Genau, vielleicht so viel dazu. Was ist die Analyse, die daraus sich für Marx ergibt? Und das ist jetzt der erste Satz aus dem Manifest der Kommunistischen Partei. Der Rest vom Zitat kommt gleich noch. Die Analyse, die sich daraus ergibt, ist die Analyse der menschlichen Geschichte als eine Geschichte von Klassenkämpfen. Und das heißt, ausfalten, was heißt Klassenkämpfe? Marx und Engels schreiben dann im Manifest, wie gesagt, 1848 als Programmschrift für den Bund der Kommunisten formuliert, wobei das Wort Partei in dem Fall nicht das ist, was wir heute unter Partei verstehen, sondern alle, die sich so verstehen, gehören dieser Partei an. Was meint Klassenkämpfe? Zitat: Freier und Sklave, Patrizier und Plebejer, Baron und Leibeigener, Zunftbürger und Gesell, kurz Unterdrücker und Unterdrückte, standen im steten Gegensatz zueinander, führten einen ununterbrochenen, bald versteckten, bald offenen Kampf, einen Kampf, der jedes Mal mit einer revolutionären Umgestaltung der ganzen Gesellschaft endete oder mit dem gemeinsamen Untergang der kämpfenden Klassen, Zitat Ende. Und hier sind eigentlich drei Sachen sozusagen relevant, um zu verstehen, was mit diesem die Geschichte aller bisherigen Gesellschaften, die Geschichte von Klassenkämpfen gemeint ist. Das Offensichtlichste ist, was in diesem kurz Unterdrücker und Unterdrückte drin steht, dass die Idee, vom Menschen auszugehen, dazu führt, die menschlichen Verhältnisse, das Zusammenleben der Menschen als Herrschaftsverhältnis zu verstehen und zu problematisieren, wo manche Menschen über andere herrschen und andere Menschen deswegen schlecht leben. Das andere, was relevant ist, und das steckt sozusagen, kann man in dieser Aufzählung am Anfang sehen, ist, dass es um die Art und Weise geht, wie gesellschaftlich produziert wird, wie die Lebensmittel hergestellt werden und wie dann die hergestellten Lebensmittel verteilt werden in der Gesellschaft. Also die Kategorien sind alles Kategorien von Leuten, die in einer bestimmten Art und Weise produzieren und darüber verfügen können, was sie produzieren. Und das ist das, was sozusagen klassischerweise auch damit verbunden ist. Ich komme später nochmal darauf, sozusagen, was in der marxischen Theorie und damit in den kommunistischen Bewegungen unter Kapitalismus verstanden wird und inwiefern deswegen daraus sozusagen die Gegenvorstellung des Kommunismus entwickelt wird. Das ist deswegen sozusagen, zu diesem Blickpunkt kommt es deswegen, weil aus der Perspektive einfach beobachtet wird, dass es die Frage, wie die Güter, die produziert werden, verteilt werden, dasjenige ist, was das Leben der einzelnen Menschen am stärksten prägt, aus der Perspektive. Also, ob die Menschen hungern müssen, Haus haben oder kein Haus haben und so weiter und so fort. Und das Dritte, was in diesem Zitat am Ende steckt, ist sozusagen das, was klassischerweise mit der Geschichtstheorie oder Geschichtsphilosophie des Marxismus verknüpft wird, nämlich die Frage, wie es zu gesellschaftlichen Veränderungen kommt. Und da ist die These, dass es eben gesellschaftliche Verhältnisse bisher zumindest immer konfliktär waren, weil es nämlich unterschiedliche Klassen gab. Unterschiedliche Klassen heißt in dem Fall, unterschiedlich Zugriff genommen werden kann auf dasjenige, was produziert wird in der Gesellschaft. Im Regelfall Angehörige der einen Klasse es produzieren, Angehörige der anderen Klasse sich anteilig von dem etwas aneignen können, was sie selber nicht produzieren. Und dass diese Dynamiken, die aus diesen Konflikten entstehen, also den Klassenkämpfen, dazu führen, dass sich die Gesellschaft verändert. Da würde ich jetzt nicht in die Tiefe an der Stelle gehen. Wenn ich über den Kapitalismus spreche, kann man das vielleicht nochmal deutlicher machen. Auch deswegen, weil das hier zwar so formuliert ist, aber Marx und Engels eigentlich keine ernsthafte Bemühung angestellt haben, sozusagen eine Theorie von vorkapitalistischen Klassengesellschaften zu erarbeiten, und es ist auch nur begrenzt haltbar, tatsächlich alle historischen Entwicklungen erfolgreich auf Klassenkämpfe zurückzuführen. Es gibt andere Stellen, in den sogenannten Grundrissen, so eine Vorarbeit zum Kapital, wo Marx herausarbeitet, dass für die Geschichte vor dem Kapitalismus auch einfach sowas wie Naturerscheinungen, Witterungsbedingungen und sowas relativ großen Einfluss auf die Geschichte hatten. Und das wären Effekte, die man eben nicht auch unter Klassenkämpfen subsumieren könnte, wenn irgendwie eine Missernte die gesellschaftlichen Verhältnisse verändert, weil das Wetter schlecht war. Kleine Eiszeit im Mittelalter und so weiter. Muss uns jetzt hier, glaube ich, nicht beunruhigen. Hier ist halt nur wichtig, wie gesagt, dass der Fokus sozusagen kommunistischer Politik und kommunistischer Theorie auf Herrschaftsverhältnisse steht, die als Herrschaftsverhältnisse über die Verteilung, Produktion und Verteilung der Lebensmittel verstanden werden. Genau, was zeichnet, vielleicht kurz sozusagen so erstmal, was zeichnet dann den Kapitalismus aus gegenüber diesen anderen Verhältnissen? Wir haben ja gesehen sozusagen Freier und Sklave oder Baron und Leibeigener, dann wäre für den Kapitalismus das Paar Kapitalist oder Bourgeois und Proletarier oder Arbeiter und Arbeiterin. Was zeichnet den Kapitalismus aus im Vergleich zu allen anderen vorherigen Gesellschaftsformen aus der Perspektive des Kommunismus? Dass die Aneignung des produzierten nicht durch einen Raub erfolgt oder nicht durch eine einfache Enteignung erfolgt, sondern vertragsförmig geregelt ist, durch ein Tauschverhältnis. Das ist das, was sozusagen dieser berühmte doppelt freie Lohnarbeiter bei Marx ist. Also die Arbeiter sind insofern frei, als dass sie, das ist das Zynische sozusagen daran, frei von der Möglichkeit sind, sich selber ihre Lebensmittel zu produzieren, weil sie die Produktionsmittel nicht haben, weil sie kein Land besitzen, auf dem sie etwas anbauen können, keine Maschinen besitzen. Auf der anderen Seite sind sie aber auch insofern frei, als dass sie frei sind, Verträge eingehen zu können. Sie sind nicht gezwungen, für einen bestimmten Arbeitgeber zu arbeiten, sondern können den auch wechseln. Und was sozusagen Marx, und das ist sozusagen das, was vielleicht der zentralste Beitrag ist, den er für die kommunistische Bewegung sozusagen unmittelbar leistet, ist zu betonen, dass dieses Tauschverhältnis zwischen Arbeiterinnen und Arbeiter und Kapitalistinnen und Kapitalisten kein Betrug ist. Sondern er arbeitet im Kapital relativ ausführlich heraus, dass der Lohn, den sie bekommen, im gesellschaftlichen Durchschnitt zumindest, tendenziell schon dem Wert entspricht ihrer Arbeitskraft, dass sie also da nicht betrogen werden, dass aber trotzdem es gelingt dadurch, dass der Kapitalist sich ein Mehrprodukt, also mehr als er bezahlt, aneignen kann, weil nämlich in der Arbeit mehr Wert geschaffen wird, als Arbeitsmittel, die Arbeitskraft kostet, also wert ist, braucht, um sich selber zu reproduzieren. Das heißt sozusagen, was die zentrale Vorstellung hier ist, ist, dass das Herrschaftsverhältnis und das Ausbeutungsverhältnis vertragsförmig passiert, legalisiert ist und auf einer freien Vereinbarung beruht. Und die zentrale Institution dafür ist das Privateigentum, das juristisch abgesicherte Privateigentum, das man eben verkaufen kann, kaufen kann, entäußern kann. Und darunter fällt dann sozusagen auf eine gewisse Art und Weise auch die Möglichkeit, seine eigene Arbeitskraft zu verkaufen. Und von dieser Analyse ausgehend, dass der Kapitalismus zentral darauf beruht, dass es Privateigentum gibt und vertragsförmige Tauschverhältnisse, die erstmal nicht auf Betrug beruhen, formuliert sozusagen Kommunismus als politisches Programm, als Kernziel erstmal die Abschaffung dieses Privateigentums. Und Marx und Engels im Manifest betonen relativ ausführlich, was hier in diesem einen Satz zusammengezogen ist, Zitat, was den Kommunismus auszeichnet, ist nicht die Abschaffung des Eigentums überhaupt, sondern die Abschaffung des bürgerlichen Eigentums. Und damit meinen sie zwei Dinge. Auf der einen Seite betonen sie, dass neben dem Privateigentum historisch es immer auch andere Eigentumsformen gegeben hat, von etwa von Kollektiv- oder Sozialeigentum, wo durchaus sozusagen soziale Gruppen, Kontexte, Eigentumsrechte oder Eigentumstitel an Dingen zugeordnet bekommen haben, Verantwortung für etwa eine Allmendewiese übernommen haben, darüber entschieden haben, wie die genutzt wird, wie das Eigentum verteilt wird und dass das Privateigentum, wo eine Einzelperson sozusagen ausschließliche Verfügungsgewalt hat und damit auch relativ viel machen kann, eine Spezialform ist, die im Kapitalismus erst zur hauptsächlichen Form geworden ist. Also dass man das Eigentum nicht per se heißen muss, es ist eine Person, die darüber verfügt und sie kann es kaufen, verkaufen, zerstören, Leute von der Nutzung ausschließen, sondern dass es historisch auch immer andere Formen des Eigentums gegeben hat, wo Teile davon möglich waren, andere Teile nicht. Das kann man auch heutzutage noch beobachten, wenn man sich anguckt, dass auch heutzutage ja das Privateigentum juristisch an verschiedenen Stellen eingeschränkt wird. Also etwa, was weiß ich was, diese politischen Kämpfe um die Frage von Mietrechten verweisen darauf, dass Privateigentum offensichtlich auch im Kapitalismus immer wieder eingeschränkt wird, wenn man eine Wohnung zwar vermieten kann, aber nicht beliebig die Miete festsetzen kann. Das ist ja eine Einschränkung im Privateigentum, die man vielleicht mit anderen Sachen, wenn ich, was weiß ich, ein Werkzeug vermieten würde, dann könnte ich schon entscheiden, frei darüber, wie ich dafür nehmen möchte. Und das andere, was hier angesprochen wird, ist, dass es eben doch um die Abschaffung des bürgerlichen Eigentums oder des Privateigentums geht, womit aber im Kommunismus zentral gemeint ist, die Abschaffung des Eigentums an Produktionsmitteln. also die Abschaffung des Privateigentums an den Mitteln, die man braucht, um die Lebensmittel zu produzieren. Also es geht nicht darum, das Privateigentum an einer Zahnbürste abzuschaffen, sondern darum, das Privateigentum an Land, Maschinen und so weiter und so fort, Wissen abzuschaffen, weil dasjenige eben das ist, was im Kapitalismus erlaubt, bei einem fairen Tausch sich gleichzeitig das Produzierte anzueignen. Wenn man eben, wenn man die Maschinen hat, sagen kann, ich kaufe nur die Arbeitskraft ein und trotzdem gehört mir das, was am Ende produziert wird. Und dementsprechend folgert für die beiden daraus auch, Zitat, der Kommunismus nimmt keinem die Macht, sich gesellschaftliche Produkte anzueignen, er nimmt nur die Macht, sich durch diese Aneignung fremder Arbeit zu unterjochen. Also auch da heißt es wieder, und sie betonen relativ stark, es geht nicht darum, eine Gütergemeinschaft zu schaffen, wie man sie sich heutzutage vielleicht als Hippie-Kommune vorstellt, wo alles allem und niemandem gehört und man nicht sicher sein kann, dass morgens im Kühlschrank noch irgendwas zu essen ist, sondern es ist eine Vorstellung, sozusagen Abschaffung des Privateigentums ist eine Vorstellung davon, die Art und Weise, wie gesellschaftlich produziert wird, anders zu organisieren und wie gesellschaftlich entschieden wird, was mit dem Produzierten passiert, anders zu organisieren. Nämlich, und das wird dann sozusagen im Fortgang klar, durch irgendeine Form kollektiver, demokratischer Entscheidung darüber, was wie produziert wird und wie mit den Gütern umgegangen wird. Neben diesem zentralen Punkt, den Sie im Manifest der Kommunistischen Partei sehr deutlich herausstellen, zählen Sie eine relativ kurze Liste weiterer Dinge, die aus Ihrer Perspektive die kommunistische Politik zentral sind, auf. Und die zentralen Dinge, die Sie dann nennen, sind die Abschaffung der Kleinfamilie, die Abschaffung der monogamen Ehe und die Abschaffung des Patriarchats, die Aufhebung der Nation, Aufhebung der Religion und die Einführung von Demokratie. Und Sie schreiben es zu einem Zeitpunkt, wo Demokratie auch noch nicht die übliche Form, nicht mal in Europa die übliche Form, was sich zu vergesellschaften. Die Abschaffung der Kleinfamilie, der Ehe und des Patriarchats schließt unmittelbar sozusagen an diese Privateigentumskritik an, weil Marx und Engels da die letztlich patriarchale Verhältnisse, insbesondere das, die juristische Form der Ehe und das Verhältnis zwischen Eltern und Kindern in der Familie, eben auch als Eigentumsverhältnis analysieren, das dazu da ist, sich Produziertes anzueignen. Also etwa die Hausarbeit, die stattfindet, oder die Verfügungsgewalt über sexuelle Dienstleistungen sicherzustellen, also dass der Mann sich darüber Verfügungsgewalt über sexuelle Dienstleistungen sicherstellen kann. Und sie schreiben das in dem Text allerdings auch vorrangig, also dass es in dem Text so eine relevante Rolle hat, liegt vorrangig daran, dass sie damit auf einen Vorwurf reagieren, dass Kommunistinnen und Kommunisten die Vielweiberei, Zitat, fördern wollen oder erkämpfen wollen, also die Abschaffung der Monogamie. Darauf reagieren sie in dem Text halt polemisch, indem sie darauf hinweisen, dass die Ehe, Kleinfamilie, Ausbeutungsverhältnisse sind und die tatsächlich aus ihrer Perspektive mit der Überwindung des Kapitalismus hin zum Kommunismus verschwinden. Nebenbei polemisieren sie auch, dass die vorgeworfene Vielweiberei faktisch im Kapitalismus stattfindet über Prostitution, die aus ihrer Perspektive im Kommunismus auch nicht mehr stattfindet. Genau. Gleiches gilt sozusagen für die Nationenfrage. Auch da reagieren sie auf den Vorwurf, dass sie antinational wären und sagen, ja, das stimmt. Dann kommt das berühmte Zitat, der Arbeiter hat kein Vaterland und die Arbeiter haben kein Vaterland her. Die Religionskritik, wie gesagt, ist schon ausgeführt. Wiederholen sie dann nochmal. Und fordern dann naheliegenderweise Demokratie. Zum Demokratieverständnis des Kommunismus würde ich später noch kommen. Abschließend tun sie dann mit der Zusammenfassung, Zitat, an die Stelle der alten bürgerlichen Gesellschaft mit ihren Klassen- und Klassengegensätzen tritt eine Assoziation, worin die freie Entwicklung eines jeden die Bedingung der freien Entwicklung aller ist. Und dieser Satz ist sozusagen so ein bisschen der Prüfstein, mit dem man dann gucken kann, was kommunistische Politik versucht hat zu realisieren und ob es gelungen ist, weil in dieser zweiten Hälfte des Satzes die freie Entwicklung eines jeden, die Bedingung der freien Entwicklung aller ist, ist halt das Verhältnis zwischen Individuum und Kollektiv angesprochen. Auf der einen Seite, und das sagt dann freie Entwicklung aller, geht es darum, eine Gesellschaft zu schaffen, die nicht mehr die Freiheit Einzelner gegenüber anderen privilegiert, und auf Kosten anderer ermöglicht, wie es in der kapitalistischen Gesellschaft der Fall ist. Und auf der anderen Seite geht es darum, eine Gesellschaft zu schaffen, wo das nur sozusagen in der Form gedacht ist, dass eines jeden, das heißt in dem Fall jeder und jeden Einzelnen, eine freie Entfaltung und eine freie Entwicklung möglich ist. Das heißt, genau da ist sozusagen, das ist sozusagen der Punkt, wo dann auch die klassischen Konflikte zwischen verschiedenen KommunistInnen, ob die jeweils anderen noch KommunistInnen und Kommunisten sind, geführt wurden, nämlich hinsichtlich der Frage, wie das Verhältnis von Kollektiv und Individuum verhalten ist und wie das Verhältnis von Individualfreiheiten gegenüber den sozialen Gesamtfreiheiten sozusagen steht. Da komme ich auch später noch mal kurz drauf. Genau. Hier ist ein Tippfehler, das heißt allen das gleiche, Fragezeichen, nicht allen das gleiche. Kann ich jetzt leider nicht mehr ändern. Genau, was heißt das nämlich jetzt? Jetzt geht es um die Frage, wie wird sich das vorgestellt? Und auch hier geht es wiederum um zwei Punkte in diesem Zitat. Ich lese es nicht ganz vor. Der eine Punkt ist der ganz am Ende, das ist auch ein relativ bekanntes Zitat vermutlich, ist, dass so parolenhaft funktioniert. Das ist aus der Kritik des Gotha-Programms, also relativ spät, 1875 geschrieben, als Kritik eines Parteiprogramms. Und da formuliert dann Marx als sozusagen Leitziel einer kommunistischen Gesellschaft, jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen und formuliert damit eine Absage an die Idee, dass alle das Gleiche bekommen sollen und alle das Gleiche arbeiten sollen, sondern formuliert eben, nein, es geht nicht darum, dass alle das Gleiche bekommen, sondern dass alle dasjenige bekommen und beitragen, was in ihren eigenen individuellen Möglichkeiten, Fähigkeiten und Bedürfnissen steckt. Also nicht darum zu sagen, jeder kriegt den gleichen Satz an Nahrungsmitteln und muss davon satt werden, egal was er oder sie braucht zu leben. Und das formuliert Marx auch vor dem Hintergrund, dass solche Vorstellungen in den sozialistischen Bewegungen der Zeit nicht unpopulär waren. Also Vorstellungen etwa Wilhelm Weidling, ein bedeutender deutscher Sozialist, der eher so aus der Handwerkerbewegung kommt, hat Versuche formuliert, Bücher geschrieben, wo er versucht hat zu formulieren, zu bestimmen, was sozusagen das Lebensnotwendige ist, so auf sozusagen eine Art biologischen Bestimmung, was Menschen brauchen, und dann zu sagen, das sollten alle Menschen bekommen, und zwar alle exakt das Gleiche. Was darüber hinausgeht, ist Luxus, das muss man sich zusätzlich erarbeiten. Gegen solche Vorstellungen formuliert Marx hier, nein, es geht nicht darum, dass alle das Gleiche bekommen und alle die gleiche Arbeit machen, sondern es geht darum, dass alle entsprechend ihren Fähigkeiten und Bedürfnissen beitragen. Das heißt, dass diejenigen, die arbeitsunfähig sind, eben nicht verhungern sollen oder diejenigen, die weniger arbeitsfähig sind. Gleichzeitig, und das ist das Zweite, was an diesem Zitat relevant ist, ist der Anfang, die Formulierung in einer höheren Phase der kommunistischen Gesellschaft, nachdem die knechtende Unterordnung der Individuen und die Teilung der Arbeit und so weiter und so fort verschwunden ist. Da deutet darauf hin, oder da formuliert Marx die These, dass dieses Ziel, jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen, nicht unmittelbar erreichbar ist, wenn man den Kapitalismus überwindet, wenn man eine Revolution macht, wenn man die rote Fahne aufs Rathaus pflanzt und so weiter und so fort. Und das hat dazu geführt, dass kommunistische Politik im Anschluss danach häufig um sowas gesprochen hat, wie sieht diese Transformationsperiode aus, wie sieht die niedere Phase der kommunistischen Gesellschaft aus, wie sieht das aus, was unmittelbar an die Revolution anschließt oder in der Revolution stattfindet. Das war dann etwa im Hinblick auf die Sowjetunion auch das zentrale Argument, um zu begründen, warum eben noch nicht alles so ist, dass die freie Entfaltung jedes und jeder Einzelnen die Bedingung der freien Entfaltung aller wurde, sondern warum es weiter Unterdrückung, Arbeitszwang, Hunger, Elend, Terror gab. Da wurde dann eben gesagt, nein, wir sind noch nicht so weit. Wir haben noch nicht Teilung der Arbeit, Gegensatz Körper, geistiger und körperlicher Arbeit überwunden und so weiter und so fort. Da müssen wir unsere Fähigkeiten zu produzieren noch entfalten. Und das ist letztlich auch sozusagen vielleicht sozusagen eine der schwierigsten Fragen zu beantworten, weil, da komme ich gleich noch zu, wenn es ums Politikverständnis geht, die Frage ja ist, was heißt Überwindung des Kapitalismus eigentlich? Und es ist nachvollziehbar, dass es nicht von heute auf morgen geht, insofern als das ja nicht nur Überwindung des Kapitalismus nicht nur heißt, man schafft die Bosse ab und verteilt das, was die verdienen, an alle Leute, sondern Die Frage ist auch, wie organisiert man die Produktion anders? Und das heißt nicht nur, wie regelt man anders den Urlaubsplan, sondern das heißt auch, braucht man für eine vernünftigere Produktion andere Maschinen, weil ganz viele Dinge nicht so vernünftig produziert werden, wie sie sinnvollerweise produziert werden. Ein plumpes Beispiel wäre sowas wie geplante Obsoleszenz in technischen Geräten oder Rüstungsindustrie. Aber komplexere Beispiele wären auch sowas wie, wie ist eigentlich das angemessene Verhältnis zwischen effizienter Produktion und menschenwürdigen Arbeitsbedingungen, wo die Arbeit vielleicht auch Spaß macht. Wie reguliert man das? Das heißt sozusagen, diese Umstellungsprozesse sind auch einfach materielle Umstellungsprozesse, die selbst sozusagen ganz unabhängig von komplexeren politischen Fragen Zeit brauchen. Entwicklungszeit, Produktionszeit, wie geht man davon um, dass es Ressourcen kostet, die Maschinen sofort zu ersetzen und so weiter und so fort. Ich habe es nur als Beispiel benutzt, geplante Obsoleszenz ist ein Begriff, der im Regelfall kritisch benutzt wird, um zu thematisieren, dass, also Obsoleszenz heißt, wenn ein Produkt obsolet wird, kaputt geht, nicht mehr zu gebrauchen ist. Geplant heißt, dass das von der Produktionsseite aus eingebaut ist in das Produkt, dass es nicht ewig hält oder so lange, wie es technisch möglich wäre, sondern etwa nur so lange, wie zum Beispiel der Garantiezeitraum ist, plus ein bisschen, weil es in der kapitalistischen Produktion nicht im Kern darum geht, möglichst gute Produkte herzustellen, sondern möglichst erfolgreich die eigenen Produkte auf dem Markt zu verkaufen. Und für bestimmte Produkte kann da das dann dazugehören, dass es sinnvoll ist, die zukünftige Nachfrage nicht komplett zu ruinieren, indem man Produkte auf den Markt nicht ewig halten. Ein anderes Phänomen, das es gibt, ist zum Beispiel in der Automobilindustrie. Lange Zeit gab es Entwürfe für relativ effiziente Motoren, so 2 Liter, 2,5 Liter Motoren, die eben wenig Benzin oder Diesel auf 100 Kilometer brauchten. Die Patente sind dann halt aufgekauft worden und in der Schublade geblieben, weil es ökonomisch nur begrenzt Sinn gemacht hat, solche Motoren auch zu produzieren. Oder andere, vielleicht noch deutlicher wird es, weil es gab auch so Motorenentwürfe, wo die deutlich weniger wartungsaufwendig waren, der Motor. Weil ich bin kein Ingenieur für irgendwas, aber im Kern ging es dann darum, dass die geschlossene Schmierölkreisläufe hatten und deswegen keinen Ölwechsel brauchten und so ein Kram. Da gab es dann halt auch ökonomische Interessen, die diese Innovationen eher gehemmt haben. Einfach weil man damit nicht mehr, sondern weniger Geld machen kann. Genau, das heißt sozusagen einfach, worum es mir geht, ist an der Stelle zu sagen, der Konversionsprozess von einer auf den Kapitalismus ausgerichteten Wirtschaft zu einer Wirtschaft, die an den Bedürfnissen der Menschen orientiert ist, ist ein Prozess, der eine ganze Reihe von auch materiellen Umstellungen erfordert. Auch die Frage, wo Produktionsanlagen stehen, ob die da vernünftigerweise stehen oder ob sie da aus stehen, weil da die Steuern besonders günstig waren, aber es vielleicht für die Umwelt sinnvoller wäre, wenn sie woanders stünden und vielleicht man die verlegen kann. Der Punkt ist einfach nur, das verweist auf das, was sozusagen klassischerweise Transformationsperiode genannt wird, also die Frage, wie man denn die Produktion der Lebensmittel so umstellen kann, dass sie den Bedürfnissen entspricht. Und das verweist auf die Frage, wie man in der Zeit die Verteilung der produzierten Güter organisiert. Führt man dann doch erstmal einen Einheitslohn ein, auch wenn vielleicht gar nicht alle den gleichen Lohn brauchen, behält man das Geld bei, eben als Lohn sozusagen, versucht man Stück für Stück Dienstleistungen zu entmonetarisieren, also indem man einfach den Nahverkehr kostenfrei macht und andere Dinge kostenfrei macht, oder versucht man sie monetär zu halten, stellt man einen Teil der Entgütung von monetären auf nicht monetäre Dinge um, was die individuelle Freiheit, was man mit seinen Ressourcen macht, einschränkt und gleichzeitig aber vielleicht andere positive Effekte hat. Das ist eine Frage, die sozusagen naheliegenderweise sozusagen im Kontext der Sowjetunion viel diskutiert wurde, auch in der Kritik der Sowjetunion von Leuten, die gesagt haben, das könnt ihr doch auch anders machen. Ist aber eine Frage, die sich notwendigerweise immer stellt, wenn irgendwo man auf einmal Gestaltungsmöglichkeiten über das Zusammenleben hat und dann überlegen muss, wie verändern wir es denn eigentlich. Das führt dann unmittelbar zur Frage nach dem Staat. Das Verhältnis, was der Kommunismus zum Staat einnimmt, Und das führt zu dem Begriff der Diktatur des Proletariats. Genau, das Zitat ist auch aus der Kritik des Gothaer Programms. Der Begriff des Diktatur des Proletariats kommt ursprünglich auch von Auguste Blanqui, der halt, wie erwähnt, immer wieder praktisch versucht hat, eine Diktatur des Proletariats irgendwo zu errichten. Und Marx nimmt sich dann dieser Frage an und übernimmt den Begriff auch und stellt die Frage sozusagen, was passiert mit dem Staat in einer kommunistischen Gesellschaft? Und er stellt sich die Frage zentral, das ist der zweite Satz vor der Frage, in anderen Worten, welche gesellschaftlichen Funktionen bleiben dort übrig, die jetzigen Staatsfunktionen analog sind? Oder anders formuliert, was macht der Staat Vernünftiges, was wir noch brauchen? Und was fällt alles weg, weil wir es dann nicht mehr brauchen? Und in Bezug auf die Transformationsperiode oder die Zeit sozusagen dieser Übergangsphase übernimmt Marx, wie gesagt, den Begriff der Diktatur, der revolutionären Diktatur des Proletariats. Und den übernimmt er relativ spät, in den 1870ern, im Rückblick auf die Pariser Kommune 1871, die er sozusagen als kurzfristige, erreichte Diktatur des Proletariats angesehen wird. Und daran kann man dann ganz gut verstehen, was aus marxischer Perspektive sozusagen mit Diktatur des Proletariats gemeint wird. Genau, die Pariser Kommune. Die Pariser Kommune hat in Paris vom 18. März 1871 bis zum 28. Mai 1871 existiert. War sozusagen im Endeffekt ein Effekt des deutsch-französischen Krieges 1870-1871, weil im Rahmen des Waffenstillstands sozusagen die französischen Truppen aus Paris abziehen mussten. Und das hat der Nationalgarde, also der militärischen Einheit, die aus Bevölkerung, also aus Teil der männlichen Bevölkerung Paris zusammengesetzt war, erlaubt, die Macht in Paris zu übernehmen und eine Reihe von radikalen Politiken umzusetzen. Was ist da passiert? Die Nationalgarde hat, wie gesagt, die Kontrolle über die Stadt übernommen und hat dann am 26. März allgemeine Wahlen ausgerufen, nach dem sozusagen üblichen Wahlrecht. Hat das die, waren alle Männer, alle erwachsenen Männer wahlberechtigt. Die haben 86 Delegierte gewählt, eigentlich haben sie 91 Delegierte gewählt, aber fünf Leute waren in mehreren Bezirken gewählt worden und sind dann nur für einen Bezirk konnten sie nur antreten, es gab keine Nachrücker, deswegen gab es 86 Delegierte. Und die Kommune hat dann eine Reihe von politischen Beschlüssen durchgeführt, unter anderem hat sie die Todesstrafe abgeschafft, die Wehrpflicht abgeschafft, die Trennung von Kirche und Staat beschlossen, die Nachtarbeit in Bäckereien verboten, eine Witwen- und Waisenrente für Angehörige der Nationalgarde eingeführt, eine Reihe von sozialen und arbeitsrechtlichen Regelungen durchgesetzt, die Situation verbessert, Zinsen auf Privatdarlehen verboten, weil sich viele Menschen während des Krieges und der Belagerung von Paris Geld leihen mussten, um zu überleben. Das war sozusagen die Politik, die diese Diktatur des Proletariats umgesetzt hat. Im Rahmen der Kommune hat sich auch die Union des Femmes pour la Défense de Paris und so weiter und so fort gegründet. Das war quasi die erste feministische Massenorganisation weltweit, die unter anderem durchgesetzt hat, dass diese männlichen Delegierten das Recht auf Arbeit und das Recht auf gleichen Lohn für Frauen umgesetzt haben und die Gleichstellung nicht-ehelicher Kinder umgesetzt haben. Und wie gesagt, am 28.05. endete die Kommune, weil französische Truppen die Stadt wieder erobert haben nach einer Woche von Kämpfen und ca. 30.000 KommunatInnen wurden dann entweder während der Kämpfe oder danach standrechtlich ermordet. Das ist also das sozusagen das Beispiel, was Marx vor Augen hat, wenn er von der Diktatur des Proletariats spricht. Und der Diktatur des Proletariats ist also gemeint eine letztlich eine Art bewaffnete Rätedemokratie, die in der Lage ist, ihre Interessen gegen hoffentlich in der Lage ist, in diesem Fall war es nicht, wie man sieht, gegen Staat und Kapital durchzusetzen. Die Zeit nach 1871 ist erstmal eine Zeit, wo keine revolutionären Aufstände stattfinden. Marx stirbt dann auch. Engels, der eng mit Marx zusammengearbeitet hat, lebt etwas länger und hat in die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft so eine Art Einführung zum Grundlagenwerk in Kommunismus geschrieben, das für die kommunistische Bewegung der Zeit sehr prägend wurde. Und da hat er die relativ berühmte Formulierung eingeführt, dass der Staat nicht abgeschafft wird, sondern absterbe. Ist dann für einen Teil der kommunistischen Bewegung sehr prägend geworden, diese Formulierung. Und damit meint er im Grunde, dass, und das ist sozusagen ein Stück weit eine Reaktion auf die Niederlage der Pariser Kommune, dass das politische Ziel sein muss, den Staat zu erobern, die staatliche Macht zu übernehmen in ihrer Struktur, dann die Gesellschaft umzubauen, die Art und Weise, wie produziert wird, umzubauen und über das Umbauen der Produktion werden zunehmend Staatsfunktionen überflüssig, ist die Idee. Weil etwa die Klassenherrschaft abgeschafft ist und man deswegen bestimmte repressive Aufgaben nicht mehr braucht. Das ist auch dasjenige, wo dann sozusagen die letztlich Spaltungen innerhalb der kommunistischen Bewegung sehr, sehr prominent geworden sind. Nämlich die Frage, wie man das zu verstehen hat. Und prominent wurden die dann letztlich nach 1917 in der Beurteilung der Sowjetunion. Und die Frage, inwiefern da durch eine kommunistische Partei, die als Teil einer revolutionären Bewegung die Macht übernommen hat, Staatsfunktionen unnötigerweise aufrechterhalten werden. Also insbesondere repressive Staatsfunktionen, geheimdienstliche, polizeiliche Funktionen, die dann gegen andere Linke angewendet werden. Genau, und dann sind wir schon im 20. Jahrhundert. Und da trennt sich sozusagen der Kommunismus an dieser Staatsfrage und der Frage, wie man die Macht im Staat, also wie man die Macht übernimmt, sozusagen auf. Zunächst im Groben in drei Strömungen. Die größte Strömung, die sozusagen die größte Strömung ist die Strömung der Sozialdemokratie. Sozialdemokratie ist sozusagen, Sozialdemokratie und Kommunismus sind das 19. Jahrhundert, späte 19. und frühe 20. Jahrhundert über sozusagen synonyme Begriffe. Die sozialdemokratischen Parteien sind die Parteien, die sich mehr oder weniger stark an der marxischen Theorie orientieren und den Kommunismus als Ziel haben. Und die orientieren sich zunehmend dann darauf, und ich habe hier zitiert aus dem Heidelberger Programm der SPD von 1925, darauf, die Kontrolle über den Staat über legale Mittel, über Wahlgewinne, über Wahlsiege zu übernehmen. Das ist insbesondere bei der SPD sozusagen die Schlussfolgerung daraus, dass nach der Wiederlegalisierung der SPD, nach dem Ende der Sozialistengesetze, sozusagen von Wahl zu Wahl die Wahlerfolge, also man Wahlerfolge hatte, einen höheren Anteil des Parlaments selber gestellt hat und aus der eigenen Perspektive ja auch die Interessen der Mehrheit der Bevölkerung vertreten hat. Und deswegen schien es plausibel, dass in diesem Weg sozusagen die Kontrolle über den Staat zu gewinnen ist, auch sozusagen mit Rückblick auf die Revolution in Deutschland, die man erfolgreich gegen radikale Opposition einlegen konnte, aber gleichzeitig ja den Kaiser abgeschafft, entmachtet hat, eine tatsächliche Demokratie eingeführt hat. Und da war sozusagen die Perspektive, man muss an den Besitz der politischen Macht kommen, um dann von dort aus die Produktionsmittel zu vergesellschaften. Und an den Besitz der politischen Macht kommt man, indem man Wahlen gewinnt und die Regierung stellt, um dann den Staat umzubauen. Das ist sozusagen die Perspektive der Sozialdemokratie, die damals tatsächlich noch Kommunismus als Ziel hatte, also schon den Kapitalismus noch überwinden wollte. Auf der anderen Seite sozusagen steht mit der Revolution im zaristischen Russland, der steht in der Sowjetunion, und mit dem, was sich sozusagen dann später als Leninismus kanonisiert, die Perspektive der kommunistischen Partei Russlands beziehungsweise später der kommunistischen Partei der Sowjetunion, wo die Idee ist zu sagen, wir schließen uns dieser Idee der Diktatur des Proletariats als revolutionäre Kraft an, es braucht eine gewaltsame Revolution, um die Macht zu übernehmen. Die Diktatur des Proletariats braucht aber die Partei als ihren Gravitationspunkt, als ihr Selbstbewusstsein, als ihre lenkende Kraft. Ich habe hier das maßgebliche Werk von Stalin, wo er Leninismus definiert, zitiert, wo er sagt, die Partei ist die grundlegende führende Kraft im System der Diktatur des Proletariats. Das Bild bebildert es auch ganz schön. Das ist dann verbunden mit so einer Vorstellung, die demokratischer Zentralismus hieß oder heißt. Also die Idee, dass die Partei selber zwar demokratisch organisiert ist, insofern als dass Delegierte das Politbüro wählen oder die zentralen Funktionäre wählen, die zentralen Funktionäre dann aber vorgeben, was die Politik ist und man sich dieser Politik unterzuordnen hat. Diese Vorstellung führte letztlich dazu, dass die Diktatur des Proletariats nicht mehr so aussah. Also Arbeiterinnen und Arbeiter wählen, in dem Fall erstmal nur Arbeiter, später Arbeiterinnen und Arbeiter wählen Delegierte, die dann in ihrem Gremium diskutieren, sich streiten, dann Beschlüsse fassen, die man versucht umzusetzen, sondern eher so aussah wie auf diesem Bild. Also einzelne Führungsfiguren geben politische Richtlinien vor, die dann mittels des Partei- und Staatsapparats umgesetzt werden, was in der Sowjetunion ja dann dazu führt, dass im Rahmen der sogenannten stalinistischen Säuberung, also eine Reihe von Prozessen und extralegalen Inhaftierungen und Ermordungen, nahezu alle tragenden Revolutionäre der Oktoberrevolution vom neu entstandenen stalinistischen Apparat inhaftiert und umgebracht wurden und tausende Kommunistinnen und Kommunisten in Gulags kommen oder ermordet werden. Also quasi die mit dem deutschen Nationalsozialismus eigentlich die größte antikommunistische Säuberungsaktion im 20. Jahrhundert. Die stalinistischen Säuberungen in den 30ern. Dazwischen sozusagen, dazwischen und insofern am unbedeutendsten, weil politisch am wenigsten durchschlagend, am wenigsten kraftaufbauend sind Vorstellungen, die unter dem Rätekommunismus zusammengefasst werden. Ich habe hier quasi den vielleicht heutzutage noch bekanntesten Vertreter des Rätekommunismus, Anton Paneköck, zitiert, der genau aus einer Kritik sozusagen der Entwicklung der Sowjetunion formuliert. Zitat: Daher vermeiden wir es, eine neue Partei zu bilden, nicht weil wir zu wenig sind, jede Partei musste klein anfangen, sondern weil eine Partei jetzt eine Organisation bedeutet, die die Arbeiterklasse führen und beherrschen will. Demgegenüber stellen wir das Prinzip, die Arbeiterklasse wird nur emporkommen und siegen können, wenn sie selbst ihre Geschichte in die Hand nimmt. Also eine Kritik dieser Lenkungsidee der Partei, die ja sowohl im Leninismus als auch in der Sozialdemokratie enthalten ist, und dagegen eine Vorstellung, dass die Umgestaltung, die revolutionäre Umgestaltung der Produktion letztlich erfolgen muss, indem Arbeiterinnen und Arbeiter unmittelbar, ohne Vermittlung über eine Parteiinstanz, die ihnen Anweisungen gibt, in der Lage sind, die Verhältnisse umzugestalten. Das heißt deswegen Rätekommunismus, weil es an die Kommunen anschließt, aber auch die Forderung, alle Macht den Räten, die ja in dem Namen Sowjetunion, Sowjet heißt auch Russisch Rat, noch enthalten ist und unter Räten sozusagen. Das ist das klassische Organisationsprinzip sozusagen, das von der Kommune bis ins frühe 20. Jahrhundert sich eigentlich bei jedem Aufstand durchgesetzt hat, die Vorstellung, dass Arbeiterinnen und Arbeiter oder eben Soldaten häufig auch sich an ihrem Arbeits- oder Dienstort zusammenschließen, um vor Ort in ihrem Betrieb, in ihrem Stadtteil, in ihrer Stadt darüber zu entscheiden, wie die örtlichen Belange geregelt werden und dann häufig Delegierte oder ein nächsthöheres Gremium entsenden. Genau. Das ist sozusagen die Spaltung, die da dann, wie gesagt, sich letztlich an diese Entscheidung der Sozialdemokratie und an der Frage, wie die Sowjetunion sich entwickelt, zuspitzt. Genau. Ich würde jetzt nochmal sozusagen kommen, wie kommunistische Politik funktioniert oder funktionieren kann oder sollte, was die Vorstellungen dazu sind. Und dazu eines der berühmtesten Zitate zur Frage, was Kommunismus ist. Von Marx und Engels, also deutsche Ideologie, Zitat: Der Kommunismus ist für uns nicht ein Zustand, der hergestellt werden soll, ein Ideal, wonach die Wirklichkeit sich zu richten haben wird. Wir nennen Kommunismus die wirkliche Bewegung, welche den jetzigen Zustand aufhebt. Die Bedingungen dieser Bewegung ergeben sich aus den jetzt bestehenden Voraussetzungen. Und das Zitat ist insofern sehr zentral, weil das ist, was sozusagen das Erbe der dialektischen Philosophie in der Art und Weise, wie kommunistische Politik sich versteht oder meiner Meinung nach verstehen müsste auch, nämlich, und das war ja schon andeutungsweise sozusagen dargestellt an der These, Kapitalismus ist ein System, wo Herrschaft und Ausbeutung darüber funktioniert, dass Privateigentum eine legale Form schafft, in der Tauschverhältnisse formuliert sind. Deswegen ist Kommunismus zentral die Aufhebung dieses Privateigentums. Das heißt, die Idee ist, Kommunismus beruht nicht darauf, dass man sich vorstellt, wie man gern zusammenleben möchte und von da den Abstand misst zu der Frage, wie das Leben jetzt ist, sondern davon, dass man sich anguckt, wie das Zusammenleben jetzt funktioniert wieso es jetzt so funktioniert, wie es funktioniert, was daran schlecht ist und wie man das aufheben kann. Aufheben heißt sozusagen überwinden. In diesem Fall kann man vielleicht einfach überwinden übersetzen. Und Kommunismus ist dann der praktische Versuch, möglichst der gelingende praktische Versuch, genau das hinzukriegen. Das heißt aber jeweils, was je nachdem, wie man die jetzt bestehenden Voraussetzungen analysiert und welche das sind, sieht kommunistische Politik sehr unterschiedlich aus. Dementsprechend. Das ist nicht sozusagen eine Schablone, die man anwenden kann und sagen kann, na, wir wollen ja die Abschaffung des Privateigentums, deswegen demonstrieren wir jetzt für die Abschaffung des Privateigentums, sondern die Idee ist, man muss gucken, wie die Verhältnisse sind, in denen man sich gerade befindet und was der Schritt ist, der das, was man in diesen Verhältnissen problematisch findet, überwinden kann. Das heißt, sozusagen am Anfang steht immer erstmal eine negative, die Verhältnisse bestimmende Analyse, die ergibt, was die sozusagen politischen Konsequenzen sind, die man ziehen muss. Und nicht, man orientiert sich an seinem Ziel und weiß dann, naja, wenn ich dieses Ziel will, dann muss ich mit dieses Ziel propagieren. Ich habe jetzt, um das sozusagen in seiner Konsequenz zu verdeutlichen, noch ein Zitat aus einem Papier-Vortrag, den wir im November 2018 in Eisenach auf dem antifaschistischen Ratschlag gehalten haben, das Ende von unserem Podiumsbeitrag. Ich werde das jetzt nicht in der ganzen Analyse entfalten, aber nur um das deutlich zu machen, da haben wir formuliert, kommunistische Politik heute und in Thüringen heißt also Antifaschismus in der Defensive, dem Linksliberalismus mit einer radikalen Kritik der kapitalistischen Gesellschaft begegnen, den antisemitischen kernreaktionären Bewegungen sichtbar machen und jeder Heimattümelei eine Absage erteilen. Und ich kann das jetzt nicht komplett entfalten, weil es wäre ein eigener Vortrag, wieso wir zu dieser Position gekommen sind, kann man online nachlesen. Zentral war hier der Ausgangspunkt, dass die jetzt bestehenden Voraussetzungen unserer Meinung nach sind, dass eine breite Bewegung, die die Macht in den Betrieben übernimmt, den Staat zerschlägt und das Geld abschafft, gerade nicht vor der Tür steht, sondern aus unserer Perspektive die Bedingungen gerade solche sind, dass um Politik zu machen, um kommunistische Politik zu machen, es gerade zentral darum geht, die Möglichkeit, kommunistische Politik zu machen, etwa das, was ich hier gerade versuche, aufrechtzuerhalten und gleichzeitig an gesellschaftliche Bewegungen anzuknüpfen, die sich irgendwie kritisch in den Verhältnissen positionieren und die über ihre Bedingtheit in den Verhältnissen aufzuklären. Und Antifaschismus in der Defensive war die Formulierung, einfach festzustellen, dass nicht nur Kommunistinnen und Kommunisten, sondern auch Antifaschisten und Antifaschisten in Thüringen einfach in der Minderheit sind. Und es deswegen häufig darum geht, die Spielräume, die man hat, aufrechtzuerhalten, insbesondere wenn man mal sozusagen diese Jena-Weimar-Erfurt-Kette verlässt und in die Provinz fährt, also noch mehr in die Provinz fährt, ist das, glaube ich, sehr deutlich, dass es da schon schwierig ist, so einen Vortrag irgendwo zu halten, auf eine sichere Art und Weise. Der zweite Punkt war zentral daran aufgeknüpft, dass es vielleicht nicht in Thüringen, aber zumindest in Deutschland gerade insgesamt, es durchaus relevante politische Gegenbewegungen gegen etwa den Aufstieg der AfD, den damit verbundenen gesellschaftlichen Rechts gibt, dass aber diese Bewegungen häufig, selbst da, wo sie von linksradikalen Akteuren getragen werden, ihre Kritik der Verhältnisse des Kapitalismus, der Verknüpftheit dieser Rechtsbewegung mit dem Kapitalismus über Bord werfen, zugunsten einer scheinbar mehrheitsfähigen oder scheinbar eher mehrheitsfähigen linksliberalen Position. Ja, wir sind gegen rechts, wir sind für Vielfalt und so weiter und so fort. Und dass das kommunistische Politik nichts taugt, weil das können Linksliberale auch ganz gut alleine und außerhalb von Thüringen, also in Westdeutschland zumindest, gibt es die auch in gar nicht so geringer Zahl. Was man da machen müsste, ist da rein intervenieren und aufklären, warum so eine Politik ihren eigenen Gegenstand nicht erfolgreich, also ihr eigenes Ziel nicht erfolgreich erreichen kann. Warum man mit so einer Position, neonationalsozialistischen Position etwa nicht entgegentreten kann. Genau, der Rest kann man in dem Text nachlesen, wieso wir zu den restlichen Punkten kommen, warum wir positiv zu dem Heimatbegriff problematisch finden und so weiter und so fort, muss ich jetzt nicht ausführen. In diesem Vortrag sollte das Zitat eigentlich nur dazu dienen, um deutlich zu machen, dass man sich von der Idee, es geht ja eigentlich darum, das Privateigentum abzuschaffen, für die Frage, was man konkret als kommunistische Politik versteht, im Zweifelsfall relativ weit entfernen muss, wenn die Verhältnisse nicht danach sind, dass das auf der Tagesordnung steht. Sondern dass man eben gucken muss, wie kann man jetzt die Bedingungen dafür verbessern, dass das irgendwann auf der Tagesordnung steht. das, was ich gerade formuliert habe, ist nicht per se, sozusagen ist nicht Konsens unter Leuten, die sich als Kommunistinnen oder Kommunisten verstehen. Das liegt auch daran, diese Grafik muss man jetzt nicht im Detail verstehen, sie ist auch nicht überall korrekt, aber sie verdeutlicht das, was passiert ist, nämlich spätestens hier, und das ist so ungefähr zwischen 1900 und 1920, vervielfältigt sich die Art und Weise, wie auf wie auf den Begriff Kommunismus Bezug genommen wird, wie auch auf die Texte von Marx Bezug genommen wird. Es entwickelt sich eine ganze Reihe verschiedener politischer Bewegungen, die alle beanspruchen, kommunistisch zu sein, die sich meistens aufs Blut nicht ausstehen können. Aufs Blut ist dann tatsächlich wörtlich zu nehmen, im Sinne von, dass wo die politischen Mittel vorhanden waren, häufig politische Opponenten, die selber Kommunisten und Kommunisten waren, umgebracht wurden. In Bezug auf die stalinistischen Säuberungen habe ich das schon gesagt. Und in denen, zwischen denen aber auch vehementer theoretischer und praktischer Streit darüber besteht, a, wie die Verhältnisse zu verstehen sind, aber vor allem, wie sie zu überwinden sind, welche Organisationsformen dafür zu wählen sind, wie das Verhältnis zum Staat ist und so weiter und so fort. Wir können da gerne in der Diskussion noch einzeln drauf eingehen, wenn wir nachfragen, was es da so alles gibt, irgendwie detaillierter vorhanden ist. Ich fand die Grafik insofern nett, einmal, weil sie angemessen unübersichtlich ist, zum anderen aber auch, weil es ja hier in der Veranstaltungsreihe des Verhältnisses von Kommunismus und Anarchismus geht. Und hier unten an diesen Verbindungslinien, wo hier so Übergänge sind, ein Stück weit deutlich wird, dass mit der Linie, mit dem Teil der kommunistischen Bewegung, die nie irgendwo an die Macht gekommen sind, sich eben häufig auch eine Form von Staatskritik verbunden hat, die vielleicht die distinkte Unterscheidung zwischen kommunistischen und anarchistischen Positionen ein Stück weit obsolet macht. Also wenn man sich etwa anguckt, wenn man hier hinguckt und sich anguckt, was weiß ich, die Texte der Situationistischen Internationale, Zirkel kommunistischer Aktivistinnen, Theoretikerinnen in Frankreich und in einigen anderen Ländern in den 60ern bis 72, da könnte man dann die Frage stellen, sind das Kommunisten oder sind das Anarchisten? Die Frage kann man dann einfach beantworten, weil sie sich selber als Kommunisten bezeichnet haben. Ist aber relativ klar, dass auch da die Vorstellungen sind, die Machtübernahme die Machtübernahme der Fabriken durch die Leute, die da produzieren. Keine Übernahme des Staates, sondern Zerschlagung des Staates und so weiter und so fort. Das heißt, ich würde behaupten, dass mit der kommunistischen Kritik an der Sowjetunion und an der Sozialdemokratie und dann nach Ende des Spanischen Bürgerkriegs ein Stück weit auch diese distinkte Differenz, die im 19. Jahrhundert mal im Konflikt Marx-Bakunin bestanden hat, ein Stück weit veraltet ist. Aber das ist dann sozusagen Ihre und eure Aufgabe in der kommenden Diskussionsveranstaltung, ob das so ist oder nicht. Genau. Jetzt vielleicht noch zum Abschluss. Auch wiederum ein relativ populäres Marx-Zitat, auch aus der Kritik der hegelischen Rechtsphilosophie, die voll ist mit solchen Schnuller-Zitaten. Der Maßstab sozusagen und das Orientierungsziel, das, was hier als kategorischer Imperativ, am Anschluss an den kategorischen Imperativ Kants formuliert ist, alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist. Das zitiere ich hier zentral deswegen, um noch deutlich zu machen, dass die Analyse, die der Kommunismus im Anschlag bringt, die Verhältnisse ausgeht von der Art und Weise, wie das gesellschaftliche Leben reproduziert wird, versteht, deswegen sich viel auf die Ökonomie konzentriert, deswegen zu einer Kapitalismuskritik kommt, deswegen die Abschaffung des Privateigentums ins Zentrum stellt, aber dass der Orientierungsmaßstab eigentlich ist, eben all das, also all jene Verhältnisse umzuwerfen und so weiter und so fort, dass dementsprechend kommunistische Politik sich nicht auf ökonomische Fragen beschränkt, sondern das Ziel, eine Gesellschaft zu schaffen, in der die freie Entfaltung jedes und jeder Einzelnen die Bedingung der freien Entfaltung aller ist, schon der Maßstab ist, um kommunistische Politik zu formulieren. Das heißt, kommunistische Politik muss eigentlich von sich selber beanspruchen, zu jeder Frage, zu jeder gesellschaftlichen Situation wo ein oder mehrere Menschen erniedrigte Knechte zu verlassen, verächtlichte Wesen sind, eine Position beziehen zu können. Ich habe das angedeutet mit dem Verweis darauf, dass im Manifest schon sozusagen die Abschaffung der Kleinfamilie, der Ehe, das Patriarchatsthema ist. Für das Themenfeld feministische Politik, Sexismuskritik und so weiter und so fort müsste man auch auf jedes andere Feld verweisen. Und zum Abschluss, auch einfach, weil das ein prominentes Zitat ist und das Spannungsverhältnis aufmacht, und das schließt dann an diese Frage an. Also wie analysiert man die derzeitigen Verhältnisse und was bedeutet es, diesen kategorischen Imperativ umzuwenden? Hat ein anderer Kommunist, Theodor V. Adorno, 122 Jahre später, den gleichen kategorischen Imperativ nochmal formuliert aus seiner Perspektive. Also es ist kein anderer kategorischer Imperativ, sondern die Idee ist der gleiche. Und er hat dementsprechend den kategorischen Imperativ, alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, geknechtetes, verlassenes, verächtliches Wesen ist, neu formuliert mit der Formulierung, ihr Denken, das Denken und Handeln so einzurichten, dass Auschwitz sich nicht wiederhole, nichts Ähnliches geschehe. Ich habe dieses Zitat ans Ende gestellt, weil das sozusagen die Shoah, der Holocaust, die Tatsache, dass kommunistische Bewegung, die Arbeiterinnenbewegung das nicht verhindern konnte, und gleichzeitig, dass die nationalsozialistische Vernichtungspolitik gegenüber den Jüdinnen und Juden noch etwas ist, was sozusagen nicht unmittelbar mit einer ökonomischen Analyse zu erklären ist. Sozusagen ein Punkt ist, der zu einer zwar häufig ausgeblendeten, aber letztlich sozusagen sehr zentralen Krise für den Kommunismus geführt hat. Insofern, als dass da eine Lücke sozusagen ist, die zu bearbeiten ist, wie dieser Vernichtungsantisemitismus aus der kommunistischen Perspektive einzuordnen und zu beantworten ist, gerade eben vor der Tatsache, dass die Arbeiterinnenbewegung ihn nicht verhindert hat, sondern imperialistische Armeen, andere imperialistische Mächte ihn beendet haben, nicht verhindert haben. Aber eben auch, dass er nicht in dem Sinne aus der Art und Weise, wie ökonomisch produziert und das Produkt verteilt wird, erklärt werden kann. Das heißt sozusagen, die Theorie, auf die sich der Kommunismus bezogen hat für die 100 Jahre vor 1940, oder knappen 100 Jahre vor 1940, sozusagen spätestens an dem Punkt deutlich geworden, dass die nicht vollständig ist, um den marxischen kategorischen Imperativ erfolgreich umsetzen zu können.